Ich hänge jetzt da, die Angst breitet sich aus. Ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil anfängt, mit sich selber zu sprechen. Guck mal, was denken denn die anderen? Aber ich könnte auch einfach neutral mit mir sprechen.
Hi und willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Der Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Für dich an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg ins Prisma Wuppertal. Angst gehört für viele von uns zum Bouldern dazu, mal mehr, mal weniger. Wir kommen in Situationen, in denen uns die Angst zum Beispiel vor der Höhe oder die Angst vorm Fall im Weg steht. Ich habe mit Mentaltrainerin Melanie Michalski über die Angst beim Klettern und Bouldern gesprochen. Melanie erklärt, was hinter der Angst steckt und wie wir besser damit umgehen können. In dieser noch neuen Bundesliga-Saison sind wieder einige Athletinnen und Athleten von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Wir wollten von Ihnen wissen, wie habt ihr trainiert, um besser zu bouldern und welche Tipps könnt ihr weitergeben? Danke an alle, die mitgemacht haben. Die Umfrage gibt es in dieser Folge und vorab eine Runde Bundesliga-News. Wir starten in den dritten Spieltag in dieser Saison. Es geht nach Wuppertal ins Prisma und Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga ist im Podcast wieder mit dabei. Hi!
Hallo Juliane, ich grüße dich.
Vielen Dank auch. Und wir schauen jetzt erstmal auf die ersten beiden Spieltage, die schon laufen, die noch laufen. Was war da los? Wie ist aus eurer Sicht die Saison gestartet?
Es ging los in Düsseldorf, direkt mit einem fantastischen Kickoff. Die Bude war rammelvoll und am Abend gab es einen spannenden Deutschland-Cup. Richtig hart geschraubt für die Herren der Schöpfung. Da gab es, glaube ich, nur zwei Tops. Trotzdem super spannend ist es gewesen und ja, wieder fantastisches Starterfeld. Auch wenn da unsere drei Olympioniken natürlich gerade in Paris alles gegeben haben, konnten wir uns da trotzdem, ja, waren wir trotzdem sehr zufrieden mit den Leuten, die da vor Ort waren. Also Roxana Wienand hat ihren zweiten Spieltag bei uns gehabt, ist dann auch auf dem ersten Platz gelandet. Daria war wieder mit dabei. Aus Hannover Marie Köpler und Zoe Lieb wieder mit dabei gewesen bei dem Finale. Lilly Kieskin sogar nur auf Platz 4 gelandet. Ja, und auch bei den Herren super starkes Starterfeld. Elias Ariagada Krüger aus Berlin, Lasse von Freier aus Hannover, Jan Hoyer auf dem dritten Platz. Ja, und da gab es auf einmal den Philipp Martin, der Max Prinz war mit da. Also mehrere ehemalige deutsche Meister, die gar nicht mit reingekommen sind ins Finale. Super, super stark, super spannend und ja, ich hoffe, es war für alle ein wunderbarer Auftakt.
Das also der Rückblick kurz, wer es sich nochmal angucken möchte, worüber Jakob gerade gesprochen hat. Das war der erste Deutschland-Cup, den kann man sich bei YouTube natürlich nochmal anschauen. Ansonsten noch irgendwelche Skurrilitäten rund um die ersten beiden Spieltage, was war los?
Ja, spannend in so eine neue Saison zu starten, ist natürlich auch immer mit Blick auf den Routenbau. Also da gab es so ein paar Sachen, die sicherlich diskussionswürdig waren, die aber auch gezeigt haben, ja, wie komplex diese ganze Thematik ist. Wir hatten jetzt mit Düsseldorf und mit Essen zwei Stationen, wo so die Schwierigkeiten eher am Rand lagen. Und zwar in Düsseldorf war es relativ hart geschraubt, schon sehr, sehr schwierig. Also da musste man gut Gas geben, um dann doch auf seine Punkte zu kommen. Für manche vielleicht ein bisschen demotivierend tatsächlich, für manche natürlich total motivierend, weil die zeigen können, wie stark sie sind. Aber das wird im Laufe der Saison sicherlich nicht ganz so hart bleiben bei jeder Station. Und so hatten wir es dann direkt in Essen zum Beispiel, war dann eine Station, die relativ leicht war. Das heißt, hier könnt ihr viele einzelne Punkte sammeln, viele Boulder sammeln. Dafür sind natürlich die Multiplikatoren wieder nicht so hoch. Zugleich sieht das ein bisschen aus. Also bei den schwereren Stationen, wer mehr schafft, kriegt auch mehr Punkte. Bei den leichteren Stationen schafft man mehr. Dafür gibt es vielleicht auf die einzelnen Routen nicht ganz so viele Punkte. Ich denke, es ist insgesamt trotzdem ziemlich cool aufgegangen. Boulder haben auf jeden Fall super, super viel Spaß gemacht. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie es in Wuppertal so sein wird. Da schraubt wieder das gleiche Team wie auch in Düsseldorf. Get High heißt die Schrauberinnenvereinigung, zum Beispiel mit Jonas Winter und dem Janosch aus Wuppertal. Und die sind da auch wieder mit am Start. Also wir können uns auf qualitativ hochwertigen Routenbau freuen. Ja, und eine Special-Sache gab es noch in Düsseldorf. Man kennt die Wände da vielleicht aus dem Einstein in Düsseldorf. Dort wurden früher die Adidas Rockstars dran zelebriert. Und da gibt es auch noch alte Griffe von den Adidas Rockstars, alte Squadra-Griffe, die sind also fast historisch und es macht trotzdem total viel Spaß, an denen zu klettern. Jetzt war es so, dass da so ein GFK-Griff gespaxt worden ist, um da die Route noch ein bisschen gängiger zu machen. Leider ist aber dieser Griff am zweiten Tag rausgebrochen aus der Route, aus dem GFK-Makro und musste dann ersetzt werden. Da gab es ein bisschen Ärgernis, kann ich auch verstehen, wenn so eine Route nochmal geändert werden muss. Lag aber einfach daran, dass sie sonst nicht mehr hätte begangen werden können. Und die Jungs von GetHigh haben sich dann nochmal drangehängt, haben das mit einem Volumen nochmal ausgebessert. Unser Ligaschrauber Peter war auch nochmal vor Ort, hat sich das angeschaut, hat auch gesagt, ja, es ist jetzt nicht merklich schwerer geworden. An den Kommentaren unter den Bildern dazu haben wir natürlich gemerkt, da gab es auch ein paar Leute, die sich geärgert haben, sicherlich auch zu Recht. Also da können wir uns praktisch nur entschuldigen für die das jetzt ein bisschen ärgerlich war. Ich hoffe aber trotzdem, dass es für alle am Ende der beste Kompromiss war, dort dann nochmal das so anzupassen, dass sich eben auch niemand verletzt. Mhm. Ja, solche Sachen passieren immer mal wieder, kann passieren im Laufe der Zeit. Und wenn ihr mal irgendwas seht, irgendwelche Probleme habt, dann gebt uns da gerne Bescheid. Wir freuen uns immer über Feedback.
Und ansonsten haben wir noch ein Thema, was wir gerne noch mal ein bisschen mehr publik machen möchten. Und zwar, da geht es um das Wie-Hinfahren zu den Spieltagen. Jakob, was kann man da wissen?
Ja, sehr guter Stichpunkt. Wir haben es ja schon seit ein paar Monaten schon mal verkündet. Seit dem Spieltag letzte Saison in Hannover haben wir die Tohook-App an den Start gebracht. Das ist praktisch die Mitfahrzentrale für alle Boulder-Begeisterten in Deutschland. Gerade natürlich für die Leute, die von einer Station vielleicht zur nächsten fahren wollen oder aus ihrer Heimatstadt zu den Stationen. Das ist eine App, die hat Newcubator, ist eine Firma aus Hannover, für uns entwickelt. Und die könnt ihr euch runterladen im App Store oder Google Play Store oder sonst irgendwo. Ich weiß nicht, wer jetzt keine Markenwerbung machen. Könnt ihr euch überall runterladen und euch dort anmelden und Fahrten eingeben und findet dort vielleicht auch mal den einen oder anderen Mitfahrer, Mitfahrerin. Und ja, wenn ihr mal im Auto sitzt zusammen, euch dort kennengelernt habt vielleicht, dann schickt uns doch gerne mal ein Bild. Teilt es mal in eurer Story. Also wir sind sehr gespannt darauf zu sehen, was für Mitfahrgelegenheiten und Freundschaften sich daraus vielleicht auch bilden werden.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, weil natürlich sind nicht so viele Autos unterwegs, wenn die Leute vermehrt zusammenfahren und es macht natürlich auch noch Spaß.
So ist es. Also es spart euch Geld im Portemonnaie, es ist gut fürs Klima und ich kann mich auch ganz genau daran erinnern, meine erste Station war damals in Gießen im Level 8, da sind wir zu viert oder fünft im Auto, saßen wir, sind da hingefahren, teilweise Leute, die ich noch gar nicht kannte und ja, seit dieser ersten Station sind wir miteinander befreundet, also die Erfahrung will ich nicht missen und empfehle euch, mir das gleich zu tun.
Sehr gute Sache. Und ich habe noch eine Frage, Jakob, an dich. Es geht um ein Thema in dieser Folge, das Thema, mit dem wir gleich loslegen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Angst beim Bouldern. Ja. Das hat tatsächlich ein Hörer mir geschrieben. Er meinte, dass Angst ist doch auch irgendwie ein präsentes Thema beim Bouldern. Warum gibt es denn dazu noch keine Podcast-Folge? Und recht hat er.
Super Thema, ja.
Angstgefühle können ja an diversen Stellen beim Bouldern vorkommen, sei es das Angst vorm Fallen oder das hat die Trainerin, die Mentaltrainerin, mit der ich gesprochen habe, die Melanie, auch gemeint, Leute können auch Angst haben vor Bewertung. Also, oh, ich schaff's nicht, was denken die Leute über mich? Also, es ist super vielfältig. Kennst du das Gefühl? Und wenn ja, wo hast du manchmal damit zu tun?
Also das ist eine coole Frage und das Thema ist natürlich mega cool, wenn das kommt. Da bin ich sehr gespannt auf die Behandlung der ganzen Thematik. Bei mir ist tatsächlich so, dass ich von Anfang an, was Höhe anging, komplett angstbefreit war. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ob es jetzt an der Boulderwand oder am Seil ist, das gelingt mir da schon. Ich habe da, also mein Kopf ist da überhaupt nicht auf Angst getrimmt und ich bin da sehr glücklich, dass das für mich bisher tatsächlich gar kein Thema war. Der einzige Moment, wo es wirklich mal vielleicht zu Angst kommt, sind Momente, Situationen, die ich tatsächlich auch logisch als gefährlich bewerten würde. Also wenn ich zum Beispiel ganz oben an der Wand auf einmal nochmal einen sehr dynamischen Zug machen muss, wo vielleicht dann auch die Füße kommen und man auf einmal in 5 Metern Höhe eine vertikale Körperposition hat oder auch zum Beispiel eine sehr rutschige Platte und dann muss man sich da nochmal drüber schieben, dann sind das natürlich schon Situationen, die auch gefährlich sind und da geht der Kopf schon auch an. Aber irgendwie kann ich das dann meistens ganz gut wegatmen. Ich glaube, das einzige Mal ein bisschen wirklich Schiss hatte ich, als ich mal Deepwater Solo ausprobiert hatte. Mhm. Da war es dann doch sehr weit oben, aber auch da mit der richtigen Atmung und dem richtigen Mindset irgendwie, ja, habe ich da Glück und Riesenrespekt. Ich kenne es ja von mir selber, ich mache ja auch noch Klettertraining nebenbei und sehe das bei vielen Leuten, wie sich das auf unterschiedlichste Art und Weise auswirkt. Und ja, freue mich auf deinen Podcast, der wird mir sicherlich auch helfen, dann noch ein bisschen mehr Einblick zu bekommen.
Ja, und sehr spannend, was du ansprichst. Du wirst dann, glaube ich, gleich in dem Interview auch hören, warum eventuell du mit der Höhenangst nicht so sehr zu tun hast.
Ja, da bin ich gespannt.
Also ja, dann viel Spaß mit den Interviews gleich in dieser Folge. Und Jakob, dir vielen Dank fürs Gespräch. Viel Spaß in Wuppertal.
Ja, euch viel Spaß beim Rest des Podcasts. Wir sehen uns in Wuppertal. Bis dann.
Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der beim Bouldern nicht auch mal mit dem Thema Angst zu kämpfen hat. Angst vor schweren Zügen in der Höhe, Angst vorm Fallen und so weiter. Und für manche ist das Thema mehr und für andere ist es weniger präsent. Und manchmal kann es eine Hürde sein und eine starke Belastung. Und deshalb sollten wir auf jeden Fall auch mal darüber reden. Mit einer Trainerin, die sich super mit den mentalen Aspekten im Klettersport auskennt. Und das ist Melanie Michalski. Hi Melanie.
Hallo, grüß dich Juliane.
Wenn jemand auf dich als Trainerin, als Coachin zukommt, wie oft ist Angst bei denen das Grundproblem?
Na, ich glaube, ich muss unterscheiden, in welchem Setting die Menschen auf mich zukommen. Wenn sie mich als Mentaltrainerin anfragen, dann würde ich mal sagen, dass eigentlich jede Person, die auf mich zukommt, weil sie an der mentalen Stärke arbeiten möchte, dass es im Moment mit dem Thema Angst zu tun hat.
Mhm. Und wenn Leute eine Mentaltrainerin wie dich aufsuchen, um ihr Problem mit der Angst zu lösen, dann ist es ja sicherlich etwas, was sie wirklich merklich belastet. Kannst du mal beschreiben, wie diese Angst bei den Menschen auftritt und was das für ihr Klettern oder ihr Bouldern bedeutet?
Na, das ist total unterschiedlich und individuell, weil ich habe manche Menschen, die können total frei klettern und für die wird es schwierig, also die kriegen diese Angst, wenn bestimmte KletterpartnerInnen dabei sind, also da geht es um die Angst vor dem Scheitern zum Beispiel oder dann die Angst, in den Vorstieg zu gehen oder die Angst, in die Höhe zu gehen. Also das ist so unterschiedlich gelagert und ich habe mit einer gearbeitet, jetzt vor kurzem erst, die war kurz davor, ihre Kletterschuhe wegzuwerfen.
Okay, wow.
Weil sie gesagt hat, das ist für sie ist so angestrengt und es ist jetzt ihr letzter Versuch, noch mal was anders zu machen, bevor sie ihre Schuhe in den Müll schmeißt.
Okay, wie weit bist du da jetzt mit ihr? Hat sie jetzt sich das wieder anders überlegt?
Im Moment hat sie sich gerade noch anders überlegt und wir fangen jetzt wirklich noch mal von vorne an.
Okay.
Also es ist wirklich schön, dass sie für sich auch jetzt entdeckt hat, wie es noch anders geht.
Mhm.
Weil das, was bei ihr das Thema war, ist, dass sie so in einer Kletter-Community sozialisiert wurde, wo es sehr viel um Grade, um Leistung, um am Top ankommen ging. Und sie hatte für sich, die hat diese komplette Explorationsphase nicht gehabt. Also diese, weißt du, man fängt irgendwie an und findet es irgendwie geil, was der Körper so macht. Und ach, lustig, ach, jetzt bin ich oben, ist ja nett. Ach, okay, jetzt komme ich nicht hoch, auch egal. So das, was ganz oft, finde ich, was du bei AnfängerInnen in der Boulderhalle erlebst, das ist so diese reine Freude an der Bewegung und diese Freude, sich auch mal so fest zu beißen, aber nicht als Leistungsmotiv, sondern als, ja geil, lass uns gemeinsam das Problem lösen. Und das war bei ihr nicht.
Ja, ich verstehe. Also diese anderen Motivationen, die man noch haben kann, um Klettern toll zu finden.
Genau.
Ja.
Also es ging sofort bei ihr darum, sie muss irgendwie oben ankommen und sonst hatte sie halt Sorge, dass sie aus der Gruppe ausgeschlossen wird, dass über sie gelacht, geredet wird, wie auch immer. Das heißt, es war wirklich anstrengend für sie.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Okay, also das ist noch vielfältiger als das, was ich jetzt in der Anmoderation gesagt hatte, diese Themen. Ja, ich habe auch letztens mit einer Profikletterin, die auch Treadclimbing macht, gesprochen. Sie hat auch von ihrem Angstthema erzählt und sie meinte, dass sie sehr lange Zeit durch ihre Angst stark blockiert war und sie konnte das mit einem Coach lösen. Und ich habe mich dann gefragt, hätte sie das eigentlich auch ohne diese Hilfe lösen können? Gibt es ein Ausmaß an Angstgefühlen, das man für sich alleine lösen kann? Und wie merkt man, okay, das ist jetzt mehr, das hat eine Dimension, da brauche ich einen Profi. Was meinst du dazu?
Das ist eine spannende Frage. Und ich kann die leider nicht in einem Satz beantworten. Also im Systemischen gehen wir davon aus, dass ich kann halt nur denken, was ich denke. Das heißt, irgendwann komme ich mit meinem eigenen Denken, mit meinem eigenen Konstrukt, mit meinem eigenen Erlebnisnetzwerk, was ich aufgebaut habe, nicht mehr. Da finde ich keine Lösung mehr. Da kann es sein, dass die Lösung das Problem aufrechterhält. Und da kann es sinnvoll sein, wenn ich sage, ich habe für mich alles ausprobiert, da muss irgendwie ein neuer Input rein. Und ich sag mal, dieser Input, was helfen kann, ist schon mal vielleicht mit einer anderen Person darüber zu sprechen oder auch ein Buch dazu zu lesen. Und oft ist es eine Kleinigkeit, die vielleicht mein Denken nochmal verändert und somit mein Erlebnisnetzwerk, was dann hilft, dass ich vielleicht was Neues ausprobieren kann. Mhm. Und dann natürlich, was mache ich als Coach? Ich mache ja nichts anderes. Nur habe ich gezieltere Methoden, mit den Personen, die zu mir kommen, zu arbeiten. Und ob es letztendlich einen Unterschied macht, das entscheidet die Person ja für sich selber. Also ob das, was wir machen gemeinsam, ob das kompatibel ist, ob das passend ist für die Person. Deswegen würde ich sagen, dass es oft effizienter sein kann mit einem Profi, ist egal in welchem Bereich, ob es ums mentale Training oder ums sportliche Training geht, ja, weil da ist einfach ein anderes Wissen im Hintergrund. Mhm. Und gleichzeitig kann es auch ausreichen, mit einer Freundin, der Kletterpartnerin drüber zu sprechen und vielleicht hat die eine Idee.
Mhm. Was meintest du denn eben mit dem Satz, manchmal kann die Lösung eigentlich auch das Problem sozusagen weiter befördern? Irgendwie sowas in der Art, hattest du eben gesagt.
Ja, manchmal kann die Lösung das Problem sein.
Was heißt denn das?
Naja, das kann zum Beispiel sein, ich habe neulich einen Artikel gelesen bei der UK Climbing, wo es ums Sturztraining beim Klettern geht. Und da hat hat beschrieben, wo es darum geht, dass es für ihn, es ist danach schlimmer geworden. Ja, also der ist ins Sturztraining gegangen und war dann nicht so ganz achtsam mit sich selber. Das heißt, er ist immer wieder über seine eigene Grenze drüber, in dem Denken, dass er damit was Gutes tut, um seiner Sturzangst anders zu begegnen. Und das Ende vom Lied war, ist, dass er noch ängstlicher an die Wand gegangen ist.
Ah ja.
Somit ist die vermeintliche Lösung, hält das Problem aufrecht. In seinem Fall hat sie es noch verschlimmert.
Okay. Ich würde auch gerne Angst noch ein Stückchen besser verstehen mit deiner Hilfe. Mhm. Was ist denn Angst eigentlich und was macht es mit unserem Körper? Was macht sie mit unserem Körper, die Angst?
Was macht sie, die Angst? Also für mich ist erstmal wichtig, dass Angst ist schon erstmal gut und wichtig. Ja, sie aktiviert, sie schützt und sie warnt uns auch. Das heißt, ich fände es fatal zu sagen, die Angst muss weg. Das Problem ist halt, wenn sie so unwillkürlich kommt oder so überwältigend und uns dann handlungsunfähig macht. Mhm. Was in unserem Gehirn passiert, das ist eigentlich total spannend, wie die Angst entsteht und wie sie wunderbar aufrechterhalten wird, ist, dass wir zwei Gehirnregionen haben. Wir haben die Großhirnrinde, die ist für das logische und komplexe Denken zuständig, und wir haben die Innenregion, das Stamm- und Zwischenhirn, die unter anderem für die Verarbeitung von Emotionen zuständig sind und für so überlebenswichtige Funktionen wie Atmung, Blutdruck und Reflexe. Das heißt, was jetzt passiert ist, wir sind in einer Boulderwand und irgendwas bekommt unseren Fokus. Heißt, ich fokussiere mich auf den nächsten Griff. Ja, und dann sehe ich, oh, dieser Griff, der ist schon ganz schön abgeklettert und es ist auch noch ein wunderbarer Sloper. Und parallel dazu sehe ich, wie hoch ich schon über der Bouldermatte bin. Mhm. So, das heißt, das kommt jetzt in meinen Fokus.
Ja.
Was ich parallel dazu mache, ist, das funktioniert blitzschnell, dass ich einen bedrohlichen Film über eine mögliche Zukunft kreiere. Also wie ich zum Beispiel diesen Griff nicht halten kann, runterfalle und im schlimmsten Fall mir den Knöchel breche, zum Beispiel. Und es ist mir aber in dem Moment erstmal nicht bewusst. Aber das passiert ganz unwillkürlich, dass dieser Film entsteht. Ja, wenn jetzt nur dieser Film entsteht, wo ich mich von außen sehe, ist es noch nicht so bedrohlich. Das heißt, was als nächstes passiert, ist, dass ich komplett reintauche in diesen Film und eins werde mit dieser Szene. Parallel dazu schrumpfe ich, also heißt, der Abstand wird noch weiter.
Dass ich das von Weitem sehe, irgendwie, wie das passiert.
Dass ich bin drinnen im Film und ich erlebe es.
Ah, ja.
Das wird so mein eigener Albtraum.
Mhm.
Und was noch parallel dazukommen muss, ist, dass ich komplett hilflos bin und keine Handlungsmöglichkeiten habe.
Also ich habe zum Beispiel keine Möglichkeit, jetzt abzuklettern.
Genau, das sehe ich in dem Moment nicht.
Mhm.
Sondern ich bin drinnen, ja, ich muss diesen Zug machen. Das macht mir total Angst, weil ich einen Film über meine Zukunft kreiere. Parallel dazu wird der Abstand zwischen mir und dem Boden gefühlt noch viel weiter. Ja, und dieses Runterfallen wird noch viel bedrohlicher, weil ich in dem Moment, ich habe keine Handlungsmöglichkeit und ich imaginiere mir den Film, wie ich von diesem Griff wegrutsche.
Hm.
Das heißt, ich steige total rein in den Film, das wird mein eigener Albtraum. Und jetzt mal ehrlich, wer will da noch weiter klettern?
Ja, nee, finde ich auch nicht gut.
Genau. Und das Interessante ist, dass wir Erlebnisse aus der Vergangenheit, sei es jetzt vom Bouldern oder auch von früheren Erlebnissen, die nutzen wir, um diesen Film über die Zukunft zu kreieren. Das heißt, die Vergangenheit ist nicht die Ursache, sondern es ist eine Einladung. So, also das ist so, was ich gelernt habe in meiner Vergangenheit, was meine Glaubenssätze sind, wie ich sozialisiert wurde, vielleicht auch, was ich gelernt habe über Angst und über Gefahren und über Verletzungen. Das alles ist quasi mein Erlebnisnetzwerk Angst. Und das spielt alles mit in diesen Film rein, den ich mir kreiere,
ja,
den ich mir imaginiere, von dem, was passieren könnte. Und alle anderen Erlebnisnetzwerke, die ich ja auch hätte, auf die habe ich in dem Moment keinen Zugriff.
Okay, das heißt, theoretisch könnte ich mir auch einen guten Ausgang vorstellen, aber das andere ist so mächtig,
genau,
dass ich da im Moment nicht dran komme.
Na, das Problem ist, dass es so unwillkürlich über uns kommt.
Hm. Wie könnte man das denn anders denken in dem Moment? Also könnte man an irgendeiner Stelle schon, bevor es ganz groß wird, einschreiten und gedanklich versuchen, ein anderes Bild aufzubauen?
Ja, auf jeden Fall. Nur da muss ich mir dessen erstmal bewusst sein. Und ich bin noch nicht fertig.
Ja.
Weil das, was ja beim Bouldern, beim Klettern, beim Sport oft noch mit dazukommt, ist, dass ich ja nicht allein auf weiter Flur bin, sondern was dann noch dazukommt, ist die eigene Abwertung und der soziale Bezug.
Mhm.
Also ich hänge jetzt da. Ja, die Angst breitet sich aus. Und was passiert in dem Moment? Ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil dann anfängt, mit sich selber zu sprechen und dass es vermutlich nicht sehr unterstützend sein wird, sondern dass es letztendlich sowas ist, so komm, jetzt stell dich nicht so an, jetzt mach doch, ist doch gar nicht so weit, hast du schon mehr Boulder ausgetoppt, guck mal, was denken denn die anderen?
Ja, oder gleich der ganz negative Talk, das schaffst du nicht.
Oder das schaffst du eh nicht, genau. Und jetzt kommt das Spannende, warum ich diese zwei Gehirnregionen erwähnt habe, weil die eine unterschiedliche Sprache sprechen.
Mhm.
Das heißt, das Stamm- und Zwischenhirn sprechen eigentlich gar keine Sprache, sondern die verarbeiten über Bilder, Empfindungen, Geräusche, Bewegungen und so weiter. Während das die Großhirnrinde, die für das logische und komplexe Denken zuständig sind, die spricht eine Sprache. Und in dem Moment, wenn ich mit mir selber spreche, passiert es über die Großhirnrinde. Unsere Innenregion im Gehirn kriegt aber nur mit, oh Gott, da kommt noch mehr Gefahr auf uns zu. Also das Stamm- und Zwischenhirn kann nicht unterscheiden, woher die Gefahr kommt. Es merkt nur Gefahr. Also zusätzlich zu der Gefahr, dass ich ja gerade komplett ausgeliefert an der Wand bin, kommt noch die Gefahr von mir selber, weil ich ja so unwahrscheinlich nett mit mir spreche.
Ja.
So, das heißt, die Angst wird noch größer.
Ja.
So, um das jetzt abzuschließen, wäre so ein erster kleiner Schritt. Ich muss noch nicht mal vielleicht nett mit mir sprechen. Also wäre eine Idee.
Mhm.
Aber ich könnte auch einfach neutral mit mir sprechen. Dass wir mit uns sprechen, das passiert. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich anfangen, anders mit mir in den Dialog zu gehen.
Welche tollen Sachen könnte ich zu mir sagen?
Ich vermute, es würde schon einen Unterschied machen, wenn ich einfach sage, okay, jetzt habe ich gerade eine Angst. Das ist völlig in Ordnung, weil der Griff sieht auch echt ein bisschen rutschig aus. Und dann könnte ich zu mir sagen, was könnte ich denn jetzt als nächstes tun? Wenn ich liebevoll mit mir rede, könnte ich sagen, hey, es ist völlig in Ordnung, gerade eine Angst zu haben, weil der Ausgang ist jetzt gerade ungewiss. Ich weiß nicht, ob ich den Zug schaffe oder nicht.
Mhm.
Und ich bin mir sicher, dass das alleine schon eine Entspannung reinbringt, wenn ich zum Beispiel mit mir rede wie mit meiner besten Freundin und nicht wie mit irgendeinem Idioten, der zu doof ist für irgendwas.
Okay, das heißt, da geht es jetzt erstmal darum, mich körperlich wieder ein bisschen runterzukriegen.
Genau.
Dadurch, dass ich schon mal anders mit mir rede, weil dieses negative Reden einfach genau mich in die falsche Richtung katapultiert.
Ja.
Und dieses andere Reden mich wieder ein bisschen beruhigt und vielleicht kriege ich einen klareren Kopf, um besser umgehen zu können mit der Situation.
Ja.
Okay.
Also da kann das Reden helfen. Dann, was ich noch machen kann, wenn ich jetzt sage, ich möchte den Boulder aber gerne bouldern, ich könnte erst mal gucken, wie kriege ich die Atmung wieder anders. Weil in der Regel, wenn ich Angst habe, bekomme ich in eine Pressatmung und es könnte schon mal hilfreich sein, wieder tiefer in den Bauch zu atmen. Es könnte hilfreich sein, bewusst die Schultern wieder tief zu nehmen, mir zu überlegen, okay, presse ich gerade das Wasser aus den Griffen raus? Kann ich da vielleicht nochmal locker lassen? Und dann könnte ich mir einen Plan machen, wenn es möglich ist. Und ansonsten ist es ja das Schöne beim Bouldern, ich kann runterkommen. Und kann mir dann in Ruhe auf der Matte überlegen, was hätte ich gebraucht? Ja, es hätte ja sein können, dass es schon gereicht hätte, wenn mein Boulderpartner, meine Boulderpartnerin mich gespottet hätte.
Mm.
Oder ich könnte mir, das ist ja das Schöne beim Bouldern, zum Beispiel über eine andere Tour den Griff anschauen. Ich könnte ihn mir sauber machen und könnte den mal anfassen, um zu gucken, wie fühlt denn der sich an? So, und das schaffe ich aber nur, wenn ich nett mit mir bin. Und ich denke, mei, du bist zu doof, diesen Boulder zu schaffen. Wie soll denn das gehen? Oh, und jetzt, und alle anderen können das. Ja, dann bin ich so wie der Vogelstrauß, der halt den Kopf in den Sand steckt. Ja, und da ist es ziemlich schwer, einen Boulder auszutoppen.
Ja, das war schon mal ziemlich gut. Ich tatsächlich, ich sehe mich auch gerade da so ein bisschen. Ich kenne das, wenn ich in so einer Situation bin, dass jemand von unten versucht, mir auch positiv was zuzurufen. Mhm. Und ich merke, wie ich da total auf wie das bei mir auf Gegenwehr stößt in so einer Situation. Ich denke, nein, ich schaff das nicht. So, also das ist passiert dann bei mir. Ist ja eigentlich auch total doof.
Ja, du kannst dich bei deiner Großhirnrinde, bei deinem Neokortex bedanken. Der das, was die andere Person dir hochruft, nicht für logisch erachtet.
Ja.
So, und da ist schon das Spannende, wie kannst du es schaffen, erstmal freundlich mit dir zu bleiben. Also es kommt auch drauf an, was die anderen Personen, die unten sind, wie sie dich supporten.
Ja.
Ja, wenn so ein Support kommt wie, ach komm, das ist gar nicht so schwer, das schaffst du locker.
Ja.
Das ist nicht ganz so hilfreich.
Ja.
Ja, weil in dem Moment ist es ja schwer für dich.
Mhm.
Was viel hilfreicher ist, wenn ich meine Kletterpartnerin, meinen Boulderpartner supporten will, ist konkret zu sagen, schau mal, da links ist ein Tritt. Guck mal, wenn du den nimmst oder schau mal, ich stelle mich jetzt direkt dahin, dass wenn du fällst, dann spotte ich dich.
Ja.
Das ist ein Support, der hilft, weil was oft bei der Angst dazu kommt, ist, dass ich denke, ich wäre komplett alleine. Und das vergrößert die Angst, weil wir als soziale Wesen natürlich angebunden sein wollen.
Ja, ich verstehe, das ist natürlich wichtig, ne? Das ist ja noch der wichtige Punkt jetzt für alle, die unten stehen. Wie kann ich mit der Person reden? Also dieser typische, ja, du musst halt einfach weitergreifen, das wäre wahrscheinlich nicht das Passende, sondern einfach eine konkretere Hilfestellung geben, so neutraler zu sagen, was man eventuell machen kann.
Genau, weil oft, was ja passiert bei der Boulderin, bei dem Kletterer, ist ja, dass so ein Merkmal der Angst ist ja, dass ich einen Tunnelblick bekomme. Das heißt, es kann sein, dass ich nur noch diesen einen Griff wahrnehme und nichts anderes mehr. Und da kann es hilfreich sein, wenn ich von unten, wenn ich noch etwas sehe, zu sagen, guck mal, du hast da rechts noch einen Tritt. Wenn du den nimmst, ist der Griff schon mal anders von der Belastungsrichtung. Und das könnte helfen.
Mhm.
Oder ganz oft, wenn es darum geht, dass ich denke, oh Gott, ich bin alleine und wenn ich fall, breche ich mir das Bein.
Ja.
So, und dann kann es hilfreich sein, als Kletterpartnerin, als Boulderpartner, mich drunter zu stellen, zu sagen, hey, ich spotte dich. Also du bist nicht alleine.
Mhm. Dann ist es so, dass ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht geht es ja jemand anderem so, dass es Menschen gibt, die weniger Angst haben beim Klettern als andere. Ist es so? Geht das? Warum ist es so?
Ja, auf jeden Fall. Und es hat für mich, das sind für mich zwei Dinge. Und es ist einmal, was ich schon erwähnt habe, dass ich ja in meiner Vergangenheit, dass wir ja alle unterschiedlich gelernt haben, was heißt Angst, was bedeutet Gefahr, wann bin ich safe, wie wichtig ist, dass ich Kontrolle habe, wie wichtig ist mir meine Handlungsfreiheit. Und da spielt ja unsere ganze Geschichte mit rein. Und die habe ich ja beim Bouldern genauso mit dabei. Das heißt, mein Rucksack aus meinen Erfahrungen, Glaubenssätzen, Sozialisation und so weiter habe ich ja beim Bouldern auch mit. Mhm. Das heißt, wenn ich gelernt habe, dass mir meine Eltern immer gesagt haben, hey, du musst aufpassen, es ist gefährlich. Mhm. Ja, dann habe ich diesen Satz, nehme ich unbewusst natürlich auch mit zum Bouldern. Mhm. Und es macht einen Unterschied, als wenn meine Eltern mir gesagt haben, du schaffst es, egal was du tust, du wirst es schaffen. Mhm. So, das könnte ein anderes Thema geben dann, wie gehe ich mit Leistungsdruck um? Ja, aber die Angst ist erstmal anders gepolt.
Ja.
Das ist das eine. Und das nächste ist, dass umso mehr ich in eine Routine reinkomme, umso mehr quasi meine Komfortzone ausgedehnt wird, umso weniger leicht komme ich in eine Angst rein. Und wenn du jetzt Menschen erlebst, die zum Beispiel nimm Wettkampfkletterinnen, die ja nichts anderes machen, als wenn sie trainieren, verrückte Bewegungen an den Wettkampf wenden. Für die ist es komplett normal, vom Zielgriff oben runterzuspringen.
Mhm.
Ja, wenn ich da oben hänge an dem Zielgriff, denke ich, Gott, wie komme ich denn da wieder heil runter? Ja, und dann geht natürlich bei mir auch dieser Film aus, wenn ich da jetzt runterspringe, oh Gott, und dann mir das Bein verknicken. Den Gedanken haben die gar nicht, weil die machen am Tag ja nichts anderes, als aus 4,5 Metern runterzuspringen.
Mhm.
So, die Idee dahinter ist, ich muss meine Komfortzone ausweiten. Das heißt, ich brauche Routinen. Und da gehört beim Bouldern auch dazu, dass ich öfter mal loslasse, dass ich bewusst Absprungtraining mache, dass ich auch weiß, wie mein Körper reagiert.
Mhm.
Ja, dass auch wenn es in einer scharfen Situation, wenn wir zu diesem Sloper-Griff zurückkommen, wenn ich den nicht halte, dass ich eine Alternative habe, also dass diese Alternative heißt, dass ich abspringen kann, also dass mein Körper automatisch weiß, wie er sich zu verhalten hat, dass er abrollt. Und das weiß er nicht, wenn ich es nicht übe.
Ja.
So, also es geht darum, Routinen zu entwickeln und die Komfortzone auszuweiten.
Okay, da die nächste Frage ging ja auch schon in die Richtung, die ich habe. Bis zu welchem Grad kann man denn die Angst beim Bouldern wirklich überwinden? Jetzt hast du gerade schon einen wichtigen Punkt gesagt, dass man sich andere Routinen angewöhnen sollte. Wie viel kann man seine Angst überwinden? Wie viel kann man sie tatsächlich loswerden? Was kannst du dazu sagen?
Ich tue mir mit dem Begriff überwinden so schwer. Ich finde es viel wichtiger, dass wir uns unserer ängstlichen Seite zuwenden und mal gucken, für was die eigentlich gerade gut ist und was die gerade braucht. Und dann geht es für mich darum, dass es schon, dass ich mir neue Routinen aneigne und gucke, welche alternativen Erlebnisnetzwerke habe ich. Weil was ganz oft passiert ist, wenn ich etwas nicht tue und etwas vermeide, dass ich in diesem Erlebnisnetzwerk Angst einfach stecken bleibe. Das heißt, ich muss schauen, wie ich langsam und in einem sicheren Rahmen für mich meine Komfortzone ausweite, um so neue Erlebnisse zu schaffen. Ja, und da geht es für mich nicht darum, die Angst zu überwinden,
ja.
Ja, sondern es geht für mich darum, situationsangemessen zu gucken, ist die Angst gerade sinnvoll und gerechtfertigt? Ja, also gibt es objektive Gefahren? Oder was brauche ich denn eigentlich gerade, um den Boulder auszutoppen?
Mm.
Also so, ich will den nicht weghaben.
Mm. Da sagst du auch schon einen Punkt, den ich, wenn ich mal was gelesen habe über das Thema Angst, mich damit beschäftigt habe, den ich so schwer finde. Also dass man so sagt, so, es ist wichtig halt, sich diese Angst anzuschauen, irgendwie das auch anzuerkennen, gucken, was ist das, wo kommt es her, um damit umgehen zu können. Und das finde ich tatsächlich super schwer, weil, also ich kenne Angst auch aus anderen Kontexten als vom Bouldern. Für mich ist es so, ich bin einfach froh, wenn die nicht da ist und ich mich nicht damit beschäftigen muss, ganz ehrlich. Und dadurch macht es das für mich auch total schwer, diese Sätze zu verstehen, dass man das irgendwie angucken muss und dass man das annehmen muss und so weiter. Vielleicht kannst du das auch, vielleicht geht es ja anderen auch so, dass sie dieses Problem haben. Vielleicht kannst du das nochmal mehr erklären. Wie geht denn das im Prinzip, die Angst anzusehen, da vielleicht auch den Grund dahinter zu erkennen? Wie kann es gelingen?
Also da ist für mich das Wichtige, in dem Moment, wenn die Angst da ist, dann ist es zu spät. Ich beschäftige mich mit meiner ängstlichen Seite dann, wenn ich safe bin. Mhm. Und am besten habe ich eine Tasse Tee in der Hand. Ja, also in einem entspannten, sicheren Setting kann ich hingucken. Und dann schaue ich von außen drauf, wenn ich sicher bin. Ich brauche nicht, wenn ich auf 4 Meter Höhe hänge, nicht plötzlich da anfangen hinzugucken. Ja, da ist es wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Also es macht mehr Sinn, mir das vorab anzugucken. Und da gibt es ziemlich viele Strategien, wie ich das machen kann, um mal einen neuen Zugang zu meiner Angst zu bekommen. Ich glaube, eine hilfreiche Strategie wäre schon, dass ich wirklich mal hinschaue und einfach mal gucke, was hätte ich denn da gebraucht? Also, dass ich liebevoll mich meiner ängstlichen Seite zuwende. Ja, weil so oft erlebe ich das mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Ach, die Angst, die soll weg und die stört mich und das ist total doof. Und dann die anderen lachen dann oder insgeheim und die sind alle viel mutiger. So, das heißt, da ist nicht wirklich Raum, um da entspannt hinzuschauen, sondern ich schaue schon mit dieser Brille drauf, eigentlich will ich dich weghaben. Mhm. Und da werde ich nicht erfahren, für was sie in dem Moment gut ist und was ich da gebraucht hätte. Und darum geht's für mich.
Dieses, was ich da gebraucht hätte, ist ein Satz, den ich auch noch nicht ganz verstehe. Was bedeutet das?
Naja, dass ich mich halt mit mir verbinde. Und ich meine es nicht so pathetisch, wie das klingt, sondern dass ich mal schaue. Also es kann sein, dass die Angst kommt, weil ich gerade mit Kolleginnen beim Bouldern bin und alle anderen 4 Leute haben den Boulder schon ausgetoppt und ich nicht.
Ja.
Das heißt, was hätte ich gebraucht, wenn ich es nicht schaffe, ihn auszutoppen, dass ich das Gefühl habe, dass ich danach nicht rausfalle aus dem sozialen Gefüge. Mhm. So, also da hätte ich eine Sicherheit gebraucht. Und das alleine kann mir schon helfen und das kann eine Spur zu mir selber sein. Also sowas wie, ah, okay, das kenne ich auch aus anderen Situationen, dass es mir total wichtig ist, dass die Leute gut über mich denken. Mhm. Und dann kann ich es für mich aktualisieren und kann schauen, okay, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt beim Bouldern, wenn ich mit meinen Kolleginnen bouldern gehe und den Boulder nicht austoppe, dass die danach sagen, du, mit dir wollen wir jetzt keinen Kaffee mehr trinken gehen. Ist relativ unwahrscheinlich.
Ja.
Aber vielleicht habe ich als Kind gelernt, dass es doch sehr wahrscheinlich ist, dass ich ausgegrenzt werde, wenn ich nicht die richtigen Schuhe anhabe oder nicht das richtige T-Shirt oder wenn ich keine Lust habe, mitzuspielen. Mhm. So, also das ist total oft, dass diese ängstliche Seite, dass die noch was braucht. Also dass die in einem alten Erlebnisnetzwerk feststeckt, wo die Angst noch wirklich was Essentielles war.
Verstehe, ja.
So, und dann darf das nochmal, also in der Psychologie sagen wir, dass es halt nochmal nachbeältert werden darf. Und für den Boulder und für den Klettersport geht es darum, dass es aktualisiert wird. Dass ich mir erwachsene Strategien suche, weil ich ja jetzt selbstbestimmt handeln kann und nicht mehr so sehr in diesem Abhängigkeitsverhältnis bin, wo ich vielleicht als Kind noch drinnen war.
Verstehe. Das ist sehr spannend.
Das heißt jetzt nicht, dass ich alle Leute, die Angst beim Bouldern und Klettern haben, die müssen jetzt nicht alle eine Therapie anfangen. Das meine ich nicht damit. Ja, sondern es kann einfach hilfreich sein zu gucken, was habe ich denn gelernt und welche Anteile in mir wollen denn da gesehen werden.
Naja, irgendwie klingt es für mich schon danach, dass ich da mit irgendjemandem drüber sprechen möchte, weil das sind ja Sachen, die einem auch im Unterbewusstsein stattfinden, oder?
Oft, ja.
Es ist ja schwer, das rauszufinden.
Naja, also wenn ich mir die Zeit nehme, gibt es schon Menschen, also dass ich mich danach hinsetze und überlege, okay, was hätte ich gebraucht? Okay, die Sicherheit, dass ich im System drinnen bleibe und dann kann ich mir schon selber den Gedanken stellen, ist das jetzt gerade was Neues, weil ich gerade aktuell vielleicht neu in dieses Team reingekommen bin? Oder ist es was Altes, was sich halt immer wieder schon wiederholt, was so ein wirkliches Thema von mir ist? Mhm. Und das ganz oft kann schon ausreichen, dass ich es separieren kann.
Ja.
So, und manchmal kann es sinnvoll sein, schon noch in ein, zwei Sitzungen, sage ich mal, da noch mal hinzugucken in dieses alte Thema, wenn es zu groß ist. Aber ich erlebe schon oft, dass es ausreicht, wenn ich unterscheiden kann. Okay, jetzt bin ich beim Bouldern, das ist total safe.
Mhm.
Also da falle ich nicht aus dem sozialen Gefüge raus.
Mhm. Und was ist mit diesen, also das ist jetzt dieses Thema soziales Gefüge, aber was ist die Angst sozusagen um meinen Körper, um Verletzungen? Was ist damit?
Naja, da muss ich, also da geht es darum, halt auch die Erlebnisnetzwerke in meinem Gehirn neu zu verschalten. Weil in der Regel, die meisten von uns, es geht ja immer gut aus. Ja, und dass ich da schaue, dass ich wirklich solche Erlebnisse noch mehr schaffe. Und ich sage jetzt mal, der Unterschied ist schon, wenn ich jetzt auch mit Menschen arbeite, die Unfälle hatten.
Mhm.
Ja, dann ist dieses Erlebnisnetzwerk natürlich schon eine sehr starke Einladung, dass das wieder passiert. Und da wieder zu gucken, das muss auch überschrieben werden. Also es wird nicht ganz überschrieben, weil das Erlebnisnetzwerk bleibt ja bestehen. Aber ich brauche viele gute Erlebnisse.
Hm.
Und da kann es hilfreich sein, natürlich, wie mit dem körperlichen Training, darf ich mein Gehirn auch trainieren. Also mentales Training bedeutet schon, dass mein Körper auch lernt, dass es safe ist. Heißt, ich mache bewusstes Falltraining beim Bouldern. Weil wenn ich nie falle, habe ich natürlich Angst zu fallen.
Na klar.
So, und wenn ich nicht weiß, wie mein Körper reagieren wird, was er zu tun hat, wird es noch schlimmer. Weil es wird so eine Blackbox, was dann passiert. Und dass ich mich dann verletze, ist wahrscheinlicher. So, und wenn ich aber halt lerne, dass ich da abrollen kann und wie ich abrolle und wie ich weich lande, dann kriegt es einen Automatismus, damit der Körper lernt, auch in scharfen Situationen das dann abrufen zu können.
Okay, das leuchtet mir ein. Hast du vielleicht aus deiner Arbeit noch Beispiele, woran du auch nochmal sehr gut zeigen kannst, was tatsächlich ein Grund für die Angst war und was die Menschen in der Arbeit mit dir gelernt haben?
Mhm. Ich habe mit einer Wettkampfkletterin gearbeitet,
mhm.
und das war auch sehr spannend, weil da ging es natürlich nicht ums Thema Verletzungen, sondern da ging es, die hat sich so gestresst davor, wenn sie in der Isolation war, dass sie so in Aufregung war, dass sie oft mal vor Aufregung gerade bei den Finalbouldern aus den Bouldern gefallen ist, weil sie einfach so aufgeregt war. Und da habe ich mit ihr auch erarbeitet, woran das gelegen haben könnte, dass sie davor schon so aufgeregt war. Und die hat halt, da war das Thema Leistung halt ein total wichtiges. Und die ist mit lauter Geschwistern groß geworden, wo sie halt immer hervorstechen musste. Und dieses Thema hat sie halt dann natürlich beim Leistungssport 1:1 übertragen können.
Mhm.
Dass ich werde dann gesehen, wenn ich halt auf dem Treppchen stehe. Wenn ich was Besonderes bin, dann werde ich von meinen Eltern gesehen. Klingt so ein bisschen überspitzt formuliert. Und das hat sie halt wahnsinnig gestresst, wenn sie in der Isolation war, was ihr natürlich nicht bewusst gewesen ist.
Mhm.
So, und ich glaube, es waren 3 oder 4 Sitzungen, die wir zusammen hatten. Und sie hat für sich dann neue Strategien erarbeitet, wie sie die Isolation nutzen kann, um sich in die richtige Spannung zu bringen.
Ja, okay. Das heißt, dass man irgendwie eher denkt so, hey, ich habe das jetzt schon so weit geschafft bis hierhin. Das heißt, ich bin schon gut und das ist schon richtig toll. Also so stelle ich mir das gerade vor.
Naja, für sie war es eher so, dass es wichtig war zu unterscheiden, es geht gerade nicht um die Liebe und Anerkennung ihrer Eltern.
Ah, okay, ja.
Also, dass sie jetzt erwachsen ist und nicht mehr in diesem Abhängigkeitsverhältnis, dass sie unbedingt leisten muss, dass sie Liebe und Anerkennung bekommt.
Alles klar, ja.
Also es war sehr spannend. Und in dem Moment, auch wenn sie sich in der Isolation das nochmal gesagt hat, okay, da gibt es die Kleine, die musste das gefühlt für sich.
Hm.
Und jetzt bin ich groß und ich habe mich ja selber dazu entschieden, das zu tun. So, und meine Eltern und alle anderen finden mich ja trotzdem toll. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht auf dem Siegertreppchen stehe. Und das hat ihr geholfen, wirklich runterzukommen. Und dann haben wir noch an konkreten Strategien, Atmungsstrategien und Visualisierungstechniken gearbeitet, die sie für sich in der Isolation halt machen konnte, dass sie dann mit dem richtigen Fokus in die Finalboulder einsteigen konnte.
Ja, das ist super. Mhm. Ich habe jetzt auch noch ein anderes Beispiel, und zwar, das ist ein Hörer, der ist auch so ein bisschen Anlass für diese Folge gewesen. Der hat mir nämlich geschrieben, dass ihm im Podcast etwas zum Thema Angst fehlt. Er würde gerne etwas darüber hören, weil er hat eine Angststörung und er versucht das Bouldern als eine Art Therapie für sich einzusetzen, aber zugleich macht ihm die Angst beim Bouldern das Bouldern aber auch wiederum nochmal schwerer. Und er hat mir geschrieben: Zum Beispiel bin ich allzu oft in Worst-Case-Gedanken, was Verletzungen angeht, obwohl ich mich tatsächlich noch nie wirklich ernsthaft verletzt habe beim Bouldern oder generell beim Sport. Trotzdem steige ich manchmal mitten im Boulder aus, weil ich mich unwohl fühle und ich Angst bekomme, obwohl das ein Problem ist, das ich eigentlich flashen könnte. Ja, also zuerst würde ich gerne mal wissen, wenn jemand eine diagnostizierte Angststörung hat, ist das ein Thema, wo man zu einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin gehen sollte, oder wäre das auch etwas, was man mit dir machen könnte?
Also zuerst würde ich sagen, wenn ich eine diagnostizierte Angststörung habe, macht es Sinn, dass ich therapeutisch angebunden bin, dass ich mir eine kassenärztliche Psychotherapeutin, Psychotherapeuten suche, um dann wirklich umfassend damit arbeiten zu können. Gleichzeitig arbeiten wir von der Kletterwerkstatt mit Menschen, die in einem therapeutischen Setting angebunden sind, und arbeiten lösungsorientiert mit denen an ihren Themen. Und es kann auch eine Angststörung sein. Und die Voraussetzung, dass wir mit diesen Menschen arbeiten, ist, dass sie angebunden sind an eine Therapie.
Mhm, okay.
Weil wir finden, dass die Kletterhalle oder Boulderhalle nicht der Ort ist, um therapeutisch aufzuarbeiten. Ich kann da für mich was Neues lernen, und das, was beim Bouldern passiert, fällt mir ja vielleicht auch dann wieder leichter, in andere Situationen zu übertragen. Und da kann es schon sehr hilfreich sein, dass ich mit jemandem, der darin ausgebildet ist, bewusst gucke, okay, wie kann ich meine Komfortzone da erweitern? Und das kann ich ja bei einer Angststörung genauso. Ich vermute, wie du das beschreibst bei deinem Hörer, ist, dass dieser Mechanismus, dass da unwillkürlich so ein schlimmer Horrorfilm in seinem Gehirn entsteht, ja, wo er da voll einsteigt, das können wir lösungsorientiert beim Bouldern angehen. Mhm. Wobei da schon wichtig ist, dass er dann auch die Möglichkeit hat, das, was er mit mir oder meiner Kollegin erlebt hat, nochmal in dem geschützten Rahmen der Therapie nachbesprechen kann und nochmal ein anderes Resümee für sich rausziehen kann. Mhm. Also es ist für mich kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch.
Okay, das kann man dann zusammen machen. Hast du sonst noch einen Gedankenanstoß vielleicht für diese Person oder für andere Menschen, die dieses Thema haben?
Na, das ist ja das, was ich vorher schon gesagt habe, ist, was so oft passiert, also was ja mit eine Kernidee ist, wie Angst uns so überkommt, ist, dass wir so einen Horrorfilm, wie er es ja auch beschreibt, dass so ein Film in uns entsteht und dass wir da voll und ganz reingehen, obwohl noch nie was passiert ist. Und der wird so zur Realität, dass es einfach Sinn macht, abzuklettern und aufzuhören, ja, weil ich in dem Moment nicht rauskomme. Und da kann es halt hilfreich sein zu gucken, was für andere Filmalternativen habe ich. Also kann ich, jetzt ein bisschen plopp gesprochen, kann ich den Sender wechseln? Also muss ich mir diesen Horrorfilm anschauen oder könnte ich mal einen anderen Film drehen? Mhm. Und das geht aber nicht in dem Moment, sondern den Film muss ich davor drehen. Also so die Frage ist, welche Geschichte möchte ich über mich erzählen? Und das mache ich wieder im Trockenen bei einer Tasse Tee.
Okay.
Und nicht auf 3 Meter Höhe an der Kleinleiste. Das ist zu spät.
Okay, also an den Hörer. Ich hoffe, dass du da jetzt was mitgenommen hast aus diesen Antworten. Beziehungsweise ich finde auch alles, was du schon vorher gesagt hast, war schon sehr aufschlussreich. Vielleicht hast du am Ende noch ein paar Gedanken, die wir jetzt noch nicht abgedeckt haben, aber die auf jeden Fall nochmal zum Thema Angst beim Bouldern dazugehören. Willst du noch was teilen?
Ja, für mich ist es wichtig, dass ich die Angst nicht loshaben möchte, sondern dass die ängstliche Seite versteht, dass wir sie nicht loshaben wollen, sondern dass wir die Beziehung zu ihr verändern möchten. Und da bin ich ein absoluter Fan von der radikalen Selbstfürsorge. Also, dass ich gucke, was brauche ich, wenn ich an der Wand bin? Und auch, was brauche ich nicht? Mhm. Heißt, was brauche ich nicht? Ich gehe wieder zurück zu meinem ersten Beispiel, die Boulderin, die ihre Schuhe schon wegwerfen wollte. Ich brauche nicht ein Umfeld, das mir signalisiert, ich bin weniger wert, wenn ich im Boulder nicht hochkomme. Mhm. Ja, und was braucht sie? Sie braucht Menschen, die sie supporten, die mit ihr gemeinsam an Problemen tüfteln, wo die Freude im Vordergrund steht. Also war die erste Aufgabe, die sie hatte, neue Boulderpartnerinnen zu suchen und die alten langsam auszusortieren. Und sie fährt wunderbar damit.
Was natürlich ein ganz schön krasser Einschnitt ist, ne, im sozialen
Heftig.
Leben erstmal.
Total.
Ja.
Und für sie, also das Tragische ist ja, dass sie ja die Menschen auch gerne hat.
Ja.
Und sie hat es dann so für sich gelöst, dass sie halt nicht mehr mit denen zum Bouldern geht, sondern dass sie sich halt, zum Beispiel mit einem Freund trifft sie sich jetzt in der Sauna. Mhm. So, oder mit einer Freundin, mit der sie, die auch mit in dieser Gruppe dabei war, mit der geht sie halt jetzt einen Kaffee trinken. Oder da gibt es auch, dass sie noch in der Gruppe zum Bouldern gehen und dass sie aber eher sich da ein bisschen distanziert. Also, dass sie eher so ihr Ding dann macht. Und dann danach treffen sie sich wieder und trinken noch was im Anschluss zusammen. So, und das sind alles neue Strategien, die wir gemeinsam erarbeitet haben, die für sie sehr hilfreich sind. Und sie hat sich von zwei Menschen, hat sie sich auch distanziert.
Mhm. Melanie, ich fand's super. Das waren wirklich ganz, ganz tolle Gedanken, die du uns weitergegeben hast. Vielen lieben Dank dir.
Sehr gerne.
Wie ist euch der Aufstieg von der zweiten in die erste Liga gelungen? Das wollte ich von einigen Athletinnen und Athleten wissen, die letzte Saison erfolgreich im Zweitligafinale gebouldert sind und somit jetzt Teil der ersten Liga sind. Mitgemacht haben diese Finalisten der zweiten Techniker-Boulder-Bundesliga 2023/24. Zum einen die Siegerin Marlene Komsthöft, Nadine Hartmann, die Zweitplatzierte in der letzten Saison, und Amelie Plato, die auf den vierten Platz gebouldert ist. Außerdem Leon Brölemann, Zweitplatzierter in der letzten Saison, Georg Heinze, der Drittplatzierte, und der Mann, der den vierten Platz gemacht hat, Michael Lemke. Das Spannende ist, dass die Antworten doch sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Jede oder jeder hat andere Wege gefunden, um besser zu bouldern. Ich danke euch allen für diese Einblicke und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hi, ich bin Merlin, 14 Jahre alt. Um im Bouldern besser zu werden als vor einem Jahr, habe ich sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Zum Beispiel habe ich nach mehr Wettkampfbouldern geschaut, um die zu trainieren. Vor allem waren so die Schwächen so Platte und Schulterstabilität, Schulterkraft. Dafür hat mir dann mein Stützpunkttrainer einen Trainingsplan aufgeschrieben, wo dann ziemlich unterschiedliche Kraftübungen standen für meine Schwächen. Auch für Beine, wenn das jetzt nicht meine größte Schwäche war, hat er mir trotzdem Übungen auch für die Oberschenkel aufgeschrieben. Und für Sprünge und alles Mögliche, da ich ziemlich klein bin. Und das hat mir sehr geholfen. Im Boulder-Finale hat mir auch die Schulterstabilität nochmal richtig viel gebracht, was mir dann halt auch zum Sieg geholfen hat.
Moin, mein Name ist Leon und ich habe letzte Saison in der zweiten Liga den zweiten Platz belegt. Einen richtigen Trainingsplan habe ich eigentlich gar nicht. Ich versuche oft, in verschiedene Hallen zu gehen, um mich auch an verschiedene Schraubstile zu gewöhnen. Zusätzlich dazu hat mir das Moonboard geholfen, meine Fingerkraft und meine Körperposition zu verbessern, was ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen kann. Aber bitte passt auf, dass ihr nur ordentlich aufgewärmt ans Moonboard geht.
Hey zusammen, ich bin die Nadine, Boulder seit 5 Jahren und ein paar von euch kennen mich vielleicht vom Finale der letzten Boulder-Bundesliga. Um besser zu werden, habe ich mir das Ziel gesetzt, alle Qualifikationsboulder zu schaffen, selbst wenn es sich anfangs aussichtslos angefühlt hat. Es klingt total banal, aber doch lernt man hierbei am meisten über das Routenlesen und die Technik, Fähigkeiten, die beim Bouldern mindestens genauso wichtig sind wie Kraft. Der absolute Gamechanger war es für mich, an meiner Hüft- und Beinflexibilität zu arbeiten. Seitdem komme ich an der Wand viel besser in die optimale Kletterposition und das spart einfach enorm viel Kraft. Als Vorbereitung für das Halbfinale habe ich mir einen 10-wöchigen Trainingsplan zusammengestellt. Dieser setzte sich zusammen aus Krafttraining für Oberkörper, Beine und Bauch, aber auch Dehnübungen, Ausgleichstraining und Regenerationsübungen für die Fingergesundheit. Das Bouldern ist so vielfältig und es gibt keine spezielle Übung, die jedem gleichermaßen hilft. Von daher empfehle ich jeden erst einmal herauszufinden, wo seine persönlichen Schwächen liegen, um gezielt daran zu arbeiten. Trainiere deine Oberkörperkraft, wenn du bei kraftintensiven Boulder stärker werden möchtest oder dir fehlt es vielleicht an Beweglichkeit, dann fang an, dich regelmäßig zu dehnen. Wenn dir Dinos oder Platten schwerfallen, dann konzentriere dich auf diese Art von Boulder. Ganz wichtig ist, einfach dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen, wenn es anfangs nicht so gut klappt. Das ist ganz normal und gehört zum Lernprozess dazu. Meine Schwäche war anfangs die Schulterkraft, also habe ich Klimmzüge mit verschiedenen Griffarten, Griffweiten und Zusatzgewichten trainiert und konnte somit meine Fähigkeiten an kraftintensiven Bouldern deutlich steigern. Es ist oft ein langer Prozess, aber es hilft sich, kleine Ziele zu setzen, um immer wieder Trainingserfolge sehen zu können. Beispielsweise messe ich beim Spagat die Spannweite oder bei Klimmzügen, wie viel Zusatzgewicht ich packe.
Ich bin Georg Heinze, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Rostock. Ich bouldere seit ungefähr 7 Jahren und meine Heimathalle ist die 45 Grad Boulderhalle in Rostock. Um besser zu werden im Bouldern, habe ich mein Trainingspensum erhöht. Wie viele andere habe ich mit einmal die Woche Spaßklettern angefangen, was bei mir schnell zu zweimal die Woche Kinderkurs übergegangen ist. In diesen Kursen hat mich mein Trainer früh dazu ermutigt, schwerere Grade anzufassen, womit ich auch schnell mein Schwierigkeitslevel erhöhen konnte. Nebenbei habe ich auch an kleineren Kinderwettkämpfen teilgenommen, wo ich die Kletter-Community kennengelernt habe und mich das erste Mal mit Gleichaltrigen messen konnte. Leider gab es von diesen Wettkämpfen irgendwann zu wenig und ich habe die Boulder-Bundesliga als neues Wettkampfformat entdeckt. Um mich auf diese Wettkampfserie vorzubereiten, habe ich mein Trainingspensum erneut angepasst. Mittlerweile trainiere ich strukturiert 5 bis 6 Mal die Woche. Außerdem wurde ich Anfang des Jahres vom Jugendkletterkader in Berlin aufgenommen. Die Kadermitgliedschaft gibt mir die Möglichkeit, an nationalen Wettkämpfen teilzunehmen und mich mit den besten Athleten in Deutschland zu messen. Um auf diesem Niveau zu bleiben, wurde mir gleichzeitig von Gabriel Pranger aus Leipzig ein professioneller Trainingsplan erstellt, der mich und meinen Körper bestmöglich auf die Leistung im Wettkampf vorbereitet. Dafür bin ich sehr dankbar. Angefangen haben wir mit einem Maximalkrafttest und anhand dieser gewonnenen Werte hat mir Gabel dann den Plan mit den einzelnen Übungen dann zusammengestellt. Außerdem wird der Plan noch dann immer wieder an die einzelnen Wettkämpfe des Jahres angepasst, denn mein Boulder-Training ist ziemlich verschieden zum Training für Lead oder Speed. Eine meiner Schwächen war die Fußtechnik oder das richtige Setzen meiner Füße, was ich damit ausgeglichen habe, dass ich im Warmklettern präzise versucht habe, den Fuß zu setzen, auf die Spitze zu treten, damit ich wirklich diese Beweglichkeit habe, also den Fuß auch wirklich drehen kann. Und somit hat sich das auch um einiges verbessert. Um den Sprung von der zweiten in die ersten Liga zu schaffen, habe ich im Training eher so Wettkampfsimulationen gemacht. Bedeutet, vielleicht so einen Flash-Modus auch drin zu haben, um wirklich alle Mittel, alle Kraft in den ersten Versuch zu setzen, weil das ja am Ende auch der wichtigste Versuch ist. Und weil auch in diesen Wettkämpfen, in den einzelnen Stationen oder auch jetzt im Finale, war wirklich immer der erste Versuch auch der wichtigste, denn ein Flash bringt halt eben auch die meisten Punkte und deswegen habe ich mich im Training auch immer wieder darauf bezogen, wenn eben neue Routen geschraubt worden sind, mir das in so eine Wettkampfsimulation zu bauen und dann eben die in so einem Flash-Modus zu klettern, um diesen Modus auch für den richtigen Wettkampf dann zu haben. Mein liebstes Trainingstool ist das Pocket Hangboard von Captain Fingerfood. Dieses wurde mir im Rahmen meines Trainingsplans empfohlen und ist jetzt schon so ein Grundbestandteil meiner Aufwärmung und meines Krafttrainings geworden. Ja, es ist also ziemlich tief in meinem Trainingsplan verankert. Deswegen würde ich, glaube ich, auch sagen, dass ein absoluter Gamechanger wirklich ein eigener Trainingsplan ist. Denn für jeden, der wirklich ein strukturiertes Training haben möchte und auch wirklich dieses Bouldern oder Klettern professionell betreiben möchte, ist das, glaube ich, ziemlich wichtig. Denn somit weiß ich, was ich an jedem Tag zu tun habe und kann das Training dann auch wirklich gewissenhaft abschließen. Und mich motiviert es dann immer noch mehr zu machen.
Hi, ich bin Amelie, 16 Jahre alt und mit Herz und Haut Boulderin. Vor 3 Jahren habe ich so richtig Begeisterung für den Klettersport gefunden. Damals fragte ich eine Freundin, ob wir nicht mal wieder zusammen bowlen gehen wollten. Sie verstand aber Bouldern und antwortete dementsprechend. Also sind wir dann kurzerhand bouldern gegangen, und zwar nicht nur einmal in dieser Woche. Mit dem Bouldern habe ich endlich meinen Lieblingssport mit der besten Community gefunden. Da ich immer schon gerne kompetitiv war, begann ich in der Saison 22/23 auch mit der Boulder-Bundesliga. 2 Saisons habe ich mich fleißig in der 2. Liga hochgearbeitet. Jetzt startet gerade meine 3. Saison in der 1. Liga. Um diesen Sprung von der 2. Liga in die 1. Liga zu schaffen, war bzw. ist für mich vor allem das Mindset wichtig. Da ich mich während der letzten Saison bereits entschieden hatte, danach in die 1. Liga zu wechseln, begann ich relativ früh, meine physischen Schwächen auszubessern. Doch hatte ich mich nicht darauf vorbereitet, wie ich zum Beispiel mit für mich nicht machbaren Routen, sehr schweren und aufregenden Deutschlandcups sowie deutlich schlechtere Hallenpunkte und Platzierungen umgehen könnte. Am 1. Spieltag und gleichzeitig Deutschlandcup in Düsseldorf war ich komplett ahnungslos, wo ich mich selber im Vergleich zu Athleten wie Daria Nesterenko, Lilly Kiesken oder Marie Köbler einordnen sollte. Da ich in der 2. Liga fast immer meine Ziele oder Erwartungen erreichen konnte und dementsprechend sogar den Einzug ins Finale schaffte, wollte ich natürlich gerne genauso auch in der 1. Liga weitermachen. Andererseits weiß ich, dass dieser Wunsch noch nicht meinen physischen Fähigkeiten und Erfahrungswerten entspricht. Das steigerte die Aufregung vor dem Kickoff in Düsseldorf natürlich noch mehr. Mit vor Aufregung zitternden Händen begann ich den 1. Boulder und konnte ihn sogar flashen. Doch danach folgten einige Boulder, in denen ich durch meine Aufregung den Flash verschenkte. Ich machte mir viel zu viel Druck und war nicht zufrieden. Das war der Punkt, an dem ich dann erstmal eine Pause machte und meine Einstellung überdachte. Ich startete 20 Minuten später mit der Einstellung, Spaß zu haben und die Boulder zu genießen. Es klappte deutlich besser, zudem machte es auch deutlich mehr Spaß. Generell kann ich daraus schließen, dass ein Wettkampf und dessen Ergebnis niemals etwas mit dem eigenen Selbstwert zu tun haben sollte. Es ist lediglich eine gute oder schlechte Tagesform. Ein Abchecken, wie fit man gerade eben ist oder nicht. Wenn es dann nicht gut läuft, kann man nur für die Zukunft etwas daraus lernen und es dementsprechend besser machen. Ich glaube, am meisten Spaß und Potenzial kann man aus einem Wettkampf herausholen, wenn man es locker und mit einer positiven Einstellung zu sich selbst angeht. Dieses Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und Spaß zu finden und zu halten, ist, würde ich sagen, auch eine meiner liebsten und härtesten Challenges. Um besser zu werden im Bouldern, trainiere ich also ganzheitlich. Dabei gehört für mich nicht nur die körperliche Kraft, sondern auch viel technisches Feingefühl, Balance, Vielseitigkeit, Mindset und ein gesunder, pflanzenbasierter Lifestyle dazu. Aktuell sowie in der Vergangenheit arbeite ich viel an meiner Kraft, um es an Überhängen, Campus oder Mänteln, aber leider auch größenbenachteiligten Bouldern leichter zu haben. Zum Training gehören für mich Krafteinheiten genauso dazu wie Techniktraining an der Wand, andere ergänzende und unterstützende Sportarten wie Laufen oder Slackline zu machen, sowie sich World Cups oder Olympia anzuschauen, um von den Profis zu lernen. Ich habe einige gute Freunde, mit denen ich zusammen trainiere. Dabei ergänzen sich gegenseitige Stärken und Schwächen sehr gut. Da ich mich selbst sehr gut pushen kann und Bouldern sowieso süchtig macht, brauche ich auch selten Ansporn zu trainieren.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Hallo, ich bin Michael Lemke, 57 Jahre alt, kletter seit fast 40 Jahren, kaum zu fassen. Konnte die letzte Saison jetzt in der zweiten Liga mit einem tollen Ergebnis abschließen und freue mich jetzt auf die erste Liga. Erstmal vorweg eine schöne Idee, das Thema Training hier im Podcast zu beleuchten, denn damit beschäftigt sich ja eigentlich jeder. Aber ich glaube, viele verlieren sich in den 1000 Trainingstipps auf YouTube und Insta oder gehen in ihre Halle, lassen sich über ihre Trainingsgeräte inspirieren, einfach irgendwelche Übungen zu machen, die ihnen liegen. Aber das Training muss natürlich gesteuert werden. Man muss bei sich selbst anfangen, seine Trainingsbedarfe erkennen und dann Möglichkeiten finden, dran zu arbeiten. Denn jeder hat seine individuellen Schwerpunkte und das wird bestimmt auch aus den anderen Beiträgen hervorgehen. Tja, jetzt bin ich jemand, der schon ein gewisses Alter erreicht hat und bei dem insbesondere Verletzungsprävention mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Und das wirkt sich eben auch auf mein Training aus. Mein grundlegendes Problem ist nämlich, dass mein Körper gar nicht mehr so viel aushält, wie ich gerne trainieren möchte. Also, wie trainiere ich? Mit einem Mix aus Boulder-, Kraft- und Athletiktraining und das Ganze unterstützt mit Dehn- und Yoga-Übungen und Antagonistentraining. Ich habe dazu einen Trainingsplan aufgestellt, trainiere dreimal die Woche mit unterschiedlichen Schwerpunkten, das heißt unterschiedlichen Muskelbeanspruchungen. Also ganz konkret heißt das Sonntag dynamisches Schnellkraft- bzw. Maximalkrafttraining am Kilter- und Campusboard. Vorher Warmbouldern ohne Plattmachen, das heißt ein ganz hoher Impact. Deshalb dann zwei Ruhetage bis Mittwoch. Da dann statisches Maximalkrafttraining, Weighted Fingerboard und Weighted Pull-Ups. Vorher natürlich auch wieder warm machen, aber ohne Zusatzgewichte. Freitag dann Schwerpunkt Bouldern mit Core- und Antagonistentraining. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Sonntag dynamische Maximalkraftspitzen, Mittwoch statische Grundkraft. Freitags Boulderfähigkeiten und Verletzungsprävention. Verletzungsprävention ist aber kein Schlagwort jetzt ausschließlich für Freitag, denn der gesamte Trainingsplan ist darauf ausgelegt. Und ich habe extra eine Tabelle entwickelt, ziemlich akribisch, in der ich den Trainingsumfang und die Intensität festhalte und gleichzeitig vor allem aber auch den Grad der Erschöpfung. Und dann kann ich immer nachhalten, ob ich fürs jetzige Training ausreichend erholt war, kann für die Zukunft ausreichend Ruhetage einplanen, fürs nächste Training oder vor der nächsten Bundesligastation. Und ja, außerdem, ne, auch wieder Verletzungsprävention, beginne ich jedes Training mit einem ganz intensiven Warm-up. Da ist auch leichtes Core-Training drin, Yoga-Elemente. Und so bekomme ich vom Körper schon zum Trainingsanfang ein Feedback, wie fit bin ich denn eigentlich und wie weit kann ich heute belasten. Ja, jetzt sind wir schon mitten eingestiegen in den Trainingsplan, aber ich bin noch gar nicht auf das Anfangsthema eingegangen, nämlich seine individuellen Defizite erkennen und dem entgegenwirken. Genau das war für mich der Gamechanger in der Kletterfitness. Eigentlich ist das ja ganz einfach, aber mental total anspruchsvoll. Denn das, was man am wenigsten gut kann, ist gleichzeitig auch das, wozu man am wenigsten Lust hat. Genau das muss man trainieren. Ja, bei mir war das in der Vergangenheit zum Beispiel eine sehr schlechte Körperspannung. Das hat mir ein Physiotherapeut mal sehr plastisch vor Augen geführt. Und das habe ich auch selbst gemerkt, nachdem ich mich beim Bouldern mal gefilmt hatte und gesehen habe, wie ich wie ein nasser Sack im Dach hänge. Außerdem habe ich Probleme gehabt und ja, teils immer noch mit dynamischen und koordinativen Moves. Dazu muss man verstehen, dass ich über Seilklettern groß geworden bin, eben sehr kontrolliertes, sehr statisches Klettern, was ganz anderes als der Modern Style heute beim Bouldern. Und da ist es echt Gold wert, wenn die Leute aus dem Umfeld einem Tipps geben oder man eben selbst Videoanalysen durchführt. Toll wird's leider erst hinterher, wenn man eben seine Trainingserfolge sieht. Und ja, das macht dann eben auch wiederum Spaß, denn inzwischen bin ich stolz auf die erreichte Körperspannung und meine ersten Fortschritte im dynamischen Klettern. Im Moment liegt bei mir der Trainingsfokus auf der Wiederherstellung der Fingerkraft der rechten Hand. Die ist nämlich leider seit Ostern verletzt gewesen. Ja, das mache ich isoliert mit dem Griffblock und am Campusboard und Kilterboard. Die positiven Ergebnisse werden jetzt leider nicht mehr schnell genug sein, als dass ich in der ersten Liga gut abschneiden werde. Aber das ist eigentlich auch egal. Die zweite Liga war letztes Jahr ein super Motivationsschub. Der trägt sich jetzt einfach weiter. Nehme die erste Liga an mit neuer Inspiration, kann neue Moves lernen, weiter fit werden und vor allem bleiben.
Das war es für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke an Melanie Michalski und an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben. Habt einen tollen Spieltag in Wuppertal und dann bis zur nächsten Folge hier im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Dann geht's in den Osnablock in Osnabrück.